Tobias Escher analysiert die Europameisterschaft 2024.
Und damit ein ganz herzliches Hallo zur 90-Min-EM-Analyse. Morgen Abend ist es soweit, die lang ersehnte Europameisterschaft vor unserer aller Haustür geht endlich los. Ich bin extrem froh, dass ich das Turnier mit Tobias Escher für euch begleiten darf. Und heute starten wir mit einem Ausblick auf das, was wir vor allem von der deutschen Nationalmannschaft rund um dieses Turnier erwarten können. Und damit erstmal ein ganz herzliches Willkommen dir, Tobias. Schön, dass du uns begleitest.
Ja, erstmal danke für die Einladung und auch eine frohe EM wünsche ich dir und allen anderen, die da draußen zuschauen.
Vielen Dank. Ja, meine ersten Fragen an dich sind natürlich, wie sehr freust du dich denn jetzt schon auf die EM? Ist es, lange hat es sich gezogen, so diese Vorbereitung, dieses Warten und wie schön ist es denn, wenn es morgen endlich losgeht?
Ja, doch schon. Also die Vorbereitungszeit hat sich jetzt ja auch ein bisschen gezogen, hatte man das Gefühl. Und jetzt dann doch so langsam wird es Zeit, dass es mal losgeht, dass mal dieses Turnier startet, auch damit man so in so ein Gefühl reinkommt. Bisher ist es alles noch sehr theoretisch. Wenn dann morgen Deutschland spielt, ist dann schon mal der erste Auftakt für mich persönlich dann. Das erste Spiel am Sonntag hier in Hamburg, Niederlande gegen Polen, live vor Ort. Dann kommt dann auch die EM-Stimmung hoffentlich so langsam richtig durch.
Du machst es natürlich beruflich, deine Vorbereitung auf so ein Turnier. Viele Fans haben auch ein Bild von einigen Mannschaften, aber es ist für mich teilweise auch wenig greifbar, was so einige Teams mitbringen. Du hast auch wirklich Underdogs dabei, von denen man wenig gehört hat. Ist das so eine EM, bei der wirklich viele Fans sich erstmal auf den ersten Spieltag einlassen müssen, um dann zu sehen, wo das alles hingehen kann?
Ich denke schon, ja. Also wir haben bei diesem 24er-Format natürlich immer viele Nationen dabei, die du nicht ganz einschätzen kannst, die natürlich auch jetzt nicht in das oberste Regal weltweit fußballerisch gehören. Das ist natürlich auch ganz klar. Und dann muss man auch immer gucken, in welcher Form reisen die Spieler an. Es gibt ja bei solchen Großturnieren dann im Sommer immer Überraschungen. Spieler, die du in der Saison vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest, die aber jetzt in der Nationalmannschaft plötzlich aufblühen. Aber auch Spieler, die durch die Saison völlig überspielt sind und dann nicht mehr das Turnier spielen, was man ihnen vielleicht zutraut. Also da muss man dann immer erstmal 2-3 Spieltage abwarten, wer denn nun in welcher Form zu diesem Turnier anreist.
Wir wollen hier natürlich vor allem auf die deutsche Nationalmannschaft blicken und da beginnt für mich gleich die Vorbereitung mit der Frage, wann starten die Vorbereitungsmaßnahmen für die deutsche Nationalmannschaft vor diesem Turnier? Ist es vielleicht eine andere Situation, weil du das mit Nagelsmann einleiten konntest, der wirklich viel Vorlauf hatte, um sich darauf vorzubereiten? Oder ab welchem Zeitpunkt bereitest du dich wirklich auf dieses Turnier dann vor?
In einer idealen Welt beginnt die Vorbereitung auf ein Turnier mit dem Ende des davor gegangenen Turniers. Weil man muss natürlich bei einer Nationalmannschaft sehen, sie hat sehr wenig Zeit. Sie haben sehr wenig Zeit, miteinander zu trainieren vor allen Dingen. Sie haben immer Freundschaftsspiele, Qualifikationsspiele, Nations League mittlerweile, aber so Trainingszeit ist sehr, sehr rar gesät. Und idealerweise ist so eine Nationalmannschaft daher immer ein Mehrjahresprojekt. Das ist aber jetzt in Deutschland nicht der Fall. Wir haben jetzt unter Nagelsmann gerade mal ein halbes Jahr gearbeitet. Insofern ist da natürlich jede Minute, die man zusammen ist, jede Minute auch vor dem Turnier, die man zusammen da trainieren kann, extrem wichtig, um die Mannschaft vorzubereiten, um auch die Idee, die Nagelsmann haben möchte, den Spielern beizubringen.
Für Deutschland eine schwierige Situation, wenn wir einfach mal drauf zurückblicken, was die letzten großen Turniere passiert ist. Wir schauen auf wie die WM 2018, wo du das aus in der Gruppenphase hast. 3 Jahre später die EM, da ist es im Achtelfinale Schluss gewesen. 2022, wir können uns alle noch gut erinnern, auch in der Gruppenphase Schluss. Das sind die letzten Resultate der Mannschaft. Was spielt das für eine Rolle in diesen Gedanken? Und kann man das groß noch irgendwie einbeziehen in diese Vorbereitung?
Das sind natürlich Gedanken, die mitspielen, weil natürlich auch viele Spieler, die damals dabei waren, bei 1, 2 oder 3 dieser Turniere sogar, jetzt auch wieder dabei sind. Also es ist ja nicht so, dass wir mit einer komplett erneuerten Mannschaft in das Turnier gehen, die alle frei von diesen Negativerlebnissen sind. Mhm. Sondern da gibt es auch Spieler wie zum Beispiel Joshua Kimmich oder auch ein Ilkay Gündoğan. Für die ist das jetzt quasi dann nochmal eine riesige Chance, sich auch frei zu schwimmen von dem Image des Verlierers im DFB-Dress. Das muss man ganz klar so sagen, weil die Nationalmannschaft, die Deutsche, hat eine schlechtere Bilanz zum Beispiel als die Schweiz bei den letzten Turnieren gehabt. Also die Schweiz geht eigentlich als die, wenn man jetzt die letzten 3 Turniere betrachtet, stärkere Nation in das Turnier hinein. Und da muss man natürlich jetzt ein ganz neues Gesicht zeigen, auch gerade bei diesem Heimturnier.
Ein vermeintlich großer Vorteil ist ja, dass die Europameisterschaft im eigenen Land stattfindet, in 10 prestigeträchtigen Stadien mitgespielt. Ist das für dich voller Hype, der sich da entwickeln kann? Oder aber auch viel Flop-Potenzial, wenn wir vielleicht daran denken, dass man sich auch eine EM sonst wo gewünscht hätte, wo man erstmal wieder reinstarten kann und einiges der letzten Jahre vergessen. Oder ist man jetzt so gleich wieder unter Druck?
Es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es eine Riesenchance, weil du hast die Chance, schon mit einem guten Spiel gegen Schottland eine Euphorie zu entfachen. Du hast immer den Heimvorteil bei den Spielen. Das ist zunächst einmal ein Vorteil. Es ist aber natürlich auch ein Rucksack an Erwartungen da. Also es ist nicht die Erwartung da, okay, wir gucken mal irgendwie, was jetzt passiert, sondern die Leute wollen, glaube ich, schon ein starkes Turnier sehen. Und sie wollen auch eine Mannschaft, die um die Europameisterschaft mitspielen kann. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn das jetzt keine Heim-EM wäre, sondern diese EM in der Türkei beispielsweise stattfinden würde, dann hätten wir eine ganz andere Mannschaft dahin geschickt. Dann hätten wir zu ein paar alten Spielern gesagt, Mensch, danke, dass du dabei warst, aber wir wollen jetzt im Hinblick auf 2026, 2028 eine junge Mannschaft um Wirtz und Musiala aufbauen. Das haben wir nicht getan. Im Gegenteil, wir haben halt mit Toni Kroos noch einen sehr, sehr starken, aber auch älteren Spieler zurückgebracht, für den das letzte Turnier ist. Dementsprechend ist natürlich alles auf dieses Turnier ausgerichtet. Man kann jetzt nicht sagen, naja gut, Viertelfinal aus, dann machen wir halt in 2 Jahren was Besseres draus, sondern die Leute wollen jetzt den Erfolg haben.
Ja, in welcher Art und Weise empfindest du denn gerade diese Unterstützung? Es gab ja viel PR auch, die angerollt ist vor dem Turnier. Viele besondere, kuriose Maßnahmen, die so diese Fan-Nähe auch wieder herstellen sollen. Aber diese Unterstützung wird sicherlich auch in den ersten Spielen gleich auf die Probe gestellt, weil wenn es da schief geht, dann ist wieder sehr viel Deprimiertheit da.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat natürlich sehr viel Potenzial für Enttäuschung. Gerade wenn jetzt das Eröffnungsspiel gegen Schottland mies ausgeht, dann kann man, glaube ich, schon mal davon ausgehen, dass die Stimmung hier im Land unerträglich sein wird. Ich bin da sehr gespannt, wie das dann nachher geht. Ich glaube, die Maßnahmen, die zuletzt getätigt wurden, waren gut. Ich habe das Gefühl, dass da mal so ein frischer Wind weht durch diese Mannschaft und auch durch all das, wie sie nach außen ausgestrahlt wird. Man hat das Gefühl, diese komplett berechnete Vermarktung, die unter Oliver Bierhoff lange Zeit geherrscht hat, das gehört der Vergangenheit an und man ist da wieder ein bisschen volksnäher geworden. Aber sind wir auch ehrlich, all diese schönen TikTok-Videos sind am Ende nichts wert für eine Fußballmannschaft, wenn sie nicht gewinnt. Also das ist ja, glaube ich, die harte Währung, die es da zu holen gilt. Und das alles andere ist schöner Bonus.
Was am Ende zählt, ist das, was auf dem Platz passiert. Und dafür sind die 25, 26 Jungs verantwortlich, die Julian Nagelsmann ausgewählt hat für die EM. Der Kader ist schon, glaube ich, gut besprochen. Wir müssen jetzt nicht auf jedes Detail eingehen, aber noch ein paar Punkte, die mir besonders aufgefallen sind in der Vorbereitung, auch in den vergangenen Wochen. Zum einen eben der Fakt, dass Julian Nagelsmann sehr stark betont hat auf seiner PK, dass er gerne mit 4 Torhütern in dieses Turnier gehen würde, damit du vor allem die Trainingspraxis hast. Der Streichkandidat war am Ende Alexander Nübel und du hast jetzt nur noch 3 Keeper. Wie kannst du dir das erklären und verändert sich jetzt eigentlich wirklich so viel, wie man da raussehen könnte?
Ja, man muss da ganz ehrlich sein. Nagelsmann hat ja mehrmals zurückgerudert, auch bei anderen Aussagen. Er hat auch ziemlich deutlich gemacht, eigentlich noch im März, dass er nicht 26 Spieler mitnehmen möchte, sondern dass ihm 23 Spieler eigentlich reichen. Und dass, wenn man so die Geschichte von so Turnieren anschaut, sind so riesige Kader meistens auch gar nicht nötig, weil du hast sowieso immer nur einen Kern aus 14, 15, 16 Mann, die nachher zum Einsatz kommen. Entsprechend dieses Zurückrudern auch beim dritten Torhüter, dass man dann gesagt hat, okay, man nimmt doch jetzt noch einen Feldspieler mehr mit, wo die Konkurrenz dann natürlich hoch ist, aber auch viele Spieler damit klarkommen müssen, dass sie keine oder nur sehr wenige Minuten spielen werden. Da bin ich sehr gespannt, aber da hat Nagelsmann ja auch vorgesorgt, indem er den Spielern klare Rollen an die Hand gegeben hat. Ich persönlich bin auch kein Fan davon, diese riesen Kader zu haben. Und ich bin auch kein Fan davon, wenn man dann den 5., 6. Ersatzspieler noch ausdiskutiert. Es kommt für mich auf die erste 11 und die ersten 3, 4 Einwechselspieler an. Das sind der Kern einer Mannschaft, der nachher darüber entscheidet, ob du Europameister wirst oder nicht.
Wie siehst du denn trotzdem die Nominierung von Nagelsmann, der ja wirklich nach klaren Mustern gegangen ist? Zum einen eben nach einer starken Form, die, glaube ich, alle in dieser Art und Weise mitbringen, dann aber eben auch diesem Fakt, dass jeder seine Rolle kennt und Nagelsmann dann weiß auch, was er bekommt. Ist das an sich eine homogene Zusammenstellung so einer Mannschaft?
Ich denke schon, dass das eine sehr homogene Idee ist, die Nagelsmann da verfolgt. Also wirklich Spieler zu nehmen, von denen er weiß, dass sie die Rollen, die er ihnen zugedacht hat, auch erfüllen. Von denen er weiß, dass sie im Zweifelsfall auch mit ihrer Ersatzspielerrolle zufrieden sind. Ich glaube, das darfst du nicht unterschätzen bei so einem Turnier. Wenn dann mal doch mal was schief geht und doch mal ein Spiel verloren wird und dann die Ersatzspieler anfangen rumzumurren, ja, mit uns wäre das nicht passiert, dann hast du ein großes, großes Problem. Und da fand ich diese Nominierung auch verständlich. Gerade auch sportlich gibt es ja da auch wenig zu diskutieren. Ich finde zum Beispiel, Leon Goretzka hat einfach nicht die Leistung gebracht in dieser Saison, als dass man darüber diskutieren müsste, ob er besser als Toni Kroos oder Pascal Groß ist. Das sehe ich einfach nicht. Hummels wurde ja breit diskutiert, ist noch das, wo man am ehesten das sagen kann. Aber auch da wieder die Frage, wie nimmt er die Rolle als Ersatzspieler an? Und ansonsten hast du ja wenig offene Fragen, weil ansonsten hat sich die Mannschaft schon sehr stark nach Form aufgestellt.
Viele andere Nationen hatten jetzt gerade nach langen Saisons zu kämpfen mit Personalproblemen, ein paar Spieler verletzt. Das ist ja glücklicherweise bei der deutschen Nationalmannschaft gar nicht so gewesen. Vielleicht sind dann auch ein paar Entscheidungen schwerer gefallen. Jetzt gab es allerdings doch noch einen Ausfall mit Alexander Pavlovic, der krankheitsbedingt nicht dabei sein kann. Dafür wurde gestern noch Emre Can nachnominiert. Was hast du dir dabei gedacht? Und muss es dann so ein Emre Can sein, weil es einfach positionsbedingt Sinn ergibt? Oder hättest du dir vielleicht nochmal auch anderen Input gewünscht?
Wenn man es jetzt rein analytisch betrachtet, ist der Wechsel von Pavlovic auf Can nicht 1:1 richtig, würde ich behaupten, weil Pavlovic ist, er kommt ja noch über seine Spielstärke sehr stark. Er würde in der deutschen Mannschaft den Part vor der Abwehr übernehmen. Also Kroos lässt sich immer gerne fallen und Pavlovic wäre dann der Anspielpartner auf der 6 gewesen. Das kann er sehr gut. Das kann Can nicht. Can lässt sich eher fallen. Can ist auch unter Druck nicht gut, ist eher so ein Kampfschwein im positiven Sinne. Aber ich glaube, das waren keine sportlichen Argumente, die dann für ihn gesprochen haben. Denn rein sportlich wäre Angelo Stiller der 1:1-Ersatz gewesen für Pavlovic, für mich ganz klar. Aber ich glaube, was bei Can dafür spricht, ist, dass er mehr Erfahrung hat, dass er auch dieses Niveau kennt. Also ein Stiller hat jetzt kein einziges Training mit der Nationalmannschaft gemacht, noch nie ein Spiel mit der Nationalmannschaft, auch noch nie ein Spiel in der Champions League auf dem Niveau gespielt. Da ist natürlich so ein Can so eine sichere Bank, den du auch in der 80. reinwerfen kannst, ohne Angst haben zu müssen, dass er Panik bekommt, weil der kennt das Niveau. Aber ansonsten ist das auch wieder so ein Fall, wenn Can 5 Minuten bei dieser EM kriegt, dann sind das viel, weil eigentlich ist da alles gesetzt, ein gespielter Groß und dann Andrich oder Groß und wenn man dann wechselt, dann wird ein Andrich oder ein Groß auch eingewechselt. So, von daher eher ein Ersatzkandidat.
Aber doof gefragt, warum holt denn Nagelsmann in der Situation nicht Nübel zurück? Wäre das einfach zu inkonsequent? Könnte sich sehr leicht machen, wenn es darum geht, wenige Spieler bekommen dann vielleicht noch viele Minuten, dass es zumindest das Training so abdeckt, wie er sich das vorgestellt hat.
Hätte ich jetzt zum Beispiel, wenn sich Maxi Bayer verletzt oder wenn sich irgendwie in der Offensive jemand verletzt, hätte ich das genauso gesehen wie du. Aber auf der Sechserposition sind wir nicht so breit aufgestellt. Also ich habe da zwar jetzt so spöttisch gesagt, Emre Can da nur 4. Mann, aber mit nur 3 Sechsern da reingehen und du hast auch sehr wenige Spieler im Kader, die das noch spielen können, im ehesten noch Ilkay Gündoğan, das hätte ich sehr, sehr riskant gefunden. Weil da muss halt nur ein Groß mal nicht mehr können, da muss halt nur ein Andrich oder ein Groß sich verletzen oder auch eine Sperre sich einfangen, ist ja auch immer möglich, dann hast du da keine Sechser mehr. Also auf der Sechserposition sehe ich das schon ein, dass man da nochmal nachnominiert.
Unter bisheriger Zeit von Nagelsmann galt das Prinzip wenig Experimente machen, auch in den Tests war das der Fall, dazu kommen wir gleich noch. Hat sich für dich jetzt schon die klare Startelf herauskristallisiert für das Turnier und wo siehst du vielleicht noch Veränderungen zu den letzten Testspielen, aber einfach auch noch Gedankenspiele von Nagelsmann, wie du in diese Gruppe gehen kannst?
Ich denke, die Startelf ist ziemlich stark gesetzt. Er hat ja in den Testspielen im März gegen Frankreich und die Niederlande 2-mal dieselben 11 aufgestellt. Mhm. Und auch jetzt wieder im Test gegen Griechenland exakt dieselbe 11. Mit Manuel Neuer am Tor, dann davor Mittelstädt, Thar, Rüdiger und Kimmich. Im zentralen Mittelfeld Andrich neben Kroos. Vorne dann Dreierreihe Musiala, Wirtz und Gündoğan und dann ganz vorne Havertz. Ich bin mir zu 80% sicher, dass diese Startelf ins Spiel gehen wird gegen Schottland. Es gibt noch so 1-2 Kandidaten, wo ich mir das vorstellen kann. Nagelsmann hat ja auch davon gesprochen, dass er so eine Starting 13 hat in seinem Kopf. Mhm. Ich glaube, ein Kandidat ist dann noch Leroy Sané, der halt nochmal für Breite auf Außen sorgen kann, der nochmal eben dafür sorgt, dass das Spiel nicht ganz so zentrumslastig ist. Und der zweite Kandidat ist für mich Pascal Groß, der im Zentrum einfach nochmal eine passstärkere Option bietet, als das eben ein Robert Andrich ist. Also das sind noch so 2 Kandidaten, die ich vielleicht noch sehe gegen Schottland, aber ansonsten hat sich Nagelsmann da, glaube ich, schon ziemlich festgelegt.
Ich habe mir ja auch die Frage aufgeschrieben, welche Rolle denn die Joker spielen. Und wenn es danach gehen würde, in der 60. Minute kommt Sané, in der 75. Füllkrug noch und Undav, 80. kommt ein Groß, das könnte man wahrscheinlich über die kompletten Spiele durchziehen. Erwartest du dir da diesen großen Input von der Bank oder meinst du auch, dass es schwierig sein wird für die Joker, sich dann in dieses so feste Team gleich wieder einzuintegrieren?
Ich glaube schon, dass über die Bank auch was kommen wird. Das ist auch eine der großen Stärken von Nagelsmann, dass er Spiele lesen kann, dass er auch erkennen kann, wo taktische Wechsel notwendig sind. Das war auch ja natürlich so ein Muster in den Testspielen, wo die zweite Halbzeit immer deutlich besser war als die erste Halbzeit, wenn man dann die richtigen Schlüsse gezogen hat. Ich glaube, so ein David Raum zum Beispiel auf links, wenn man da eine breitere Option auf der Außenverteidigerposition haben will, du hast gesagt, Pascal Groß, ein Sané vorne drin, ein Führig auf der anderen Seite, der dann nochmal ins Dribbling geht, Füllkrug im Sturm, Undav als mitspielender Zehner, Thomas Müller. Man hat da schon durchaus Optionen von der Bank, nochmal je nachdem, was man braucht, zu reagieren.
Was würdest du dann konkret als aktuelles Prunkstück des Teams ausmachen? Ist es einfach diese Breite, die du mitbringst, so eine sehr taktische Variabilität auch, vielleicht eine Stringenz? Ist es gerade das Mittelfeld, was dich so überzeugt und ja einen guten Eindruck macht?
Ja, das Prunkstück ist sicherlich das Mittelfeld. Also das Prunkstück ist sicherlich die Option, die wir haben, ein sehr, sehr kompaktes und gutes Zentrum zu spielen, auch offensiv. Und dann da sehr viel zu kreieren und auch verschiedene Wege zu haben. Also der Gegner, dem reicht es nicht einfach, einen Wirtz aus dem Spiel zu nehmen, sondern man weiß, wenn Wirtz sich zurückfällt, dann kann Musiala vorne reingehen, es kann sich Musiala zurückfallen lassen. Auch ein Gündogan ist dazu in der Lage, Gegner auszuspielen. Du hast da sehr, sehr viel Kombinationsstärke im Zentrum. Ich glaube, das ist so ein riesiger Vorteil. Und wenn wir das noch ein bisschen besser ausspielen als gegen Griechenland, ein paar weniger Ballverluste haben, können wir allein über dieses starke Zentrum sehr, sehr viele Gegner sehr, sehr gut dominieren. Und das ist, glaube ich, schon mal die halbe Miete in so einem Turnier, über Dominanz keine gegnerischen Chancen zuzulassen. Ich glaube, das ist ein Prunkstück. Und wie du gerade schon gesagt hast, auch so eine gewisse Breite in die Reaktionsfähigkeit. Das sind, glaube ich, die beiden großen positiven Seiten dieser Mannschaft.
In welcher Hinsicht ergibt es Sinn, dass du die deutsche Nationalmannschaft mit anderen Top-Nationen in diesem Turnier vergleichst und wo zieht man dann vielleicht ein paar Schwächen raus, die einfach andere Mannschaften so nicht haben, vielleicht aber auch der Vergleich zum Positiven? Also wie gut kann man das denn heutzutage 1:1 nehmen?
Ja, ist natürlich immer schwierig, dieser Vergleich mit anderen Nationen, weil natürlich gerade bei dieser EM sehr viel auch von der Auslosung abhängt. Es gibt sehr schwere Gruppen, es gibt super einfache Gruppen. Deutschland hat da so eine mittelschwere Gruppe erwischt. Aber da ist dann natürlich andere Sachen gefragt. Spanien wird andere Gegner treffen und auch andere Spielweise brauchen. Italien gegen Kroatien, als Deutschland das tun wird. Und dann kommt es dann später im Verlauf des Turniers zu ganz anderen Spielen. Also ich bin mir sehr sicher, dass Deutschland viel Ballbesitz in der Gruppenphase haben wird. Wie es dann aussieht, wenn wir in der K.O.-Phase auf Spanien oder England treffen, ist dann wieder eine ganz andere Frage. Und da ist natürlich das große Fragezeichen die Defensive der Deutschen. Wie hält die dann? Wie ist das mit dem Verschieben gegen den Ball, mit dem Pressing? Wie fehlerfrei bleibt auch die Viererkette? Das ist ja auch immer so eine spannende Frage bei der deutschen Mannschaft, die ja auch gerne zu Fehlern in der Abwehr neigt. Da bin ich sehr gespannt, wie dann das im Verlauf des Turniers sich entwickelt. Da sind natürlich andere Nationen ein Stück weit stabiler aufgestellt, weil die seit Jahren mit derselben Elf quasi zusammenspielen.
Ich muss es kurz einwerfen, weil es einfach Thema ist, wie fehleranfällig ist dann auch ein Manuel Neuer, der nach dieser Saison und jetzt auch in der Vorbereitung dann viel in der Kritik stand. Wenn man nur die letzten Pflichtspiele von ihm anschaut, beziehungsweise auch die Tests, da waren eigentlich immer Patzer dabei und nie diese ganz große Souveränität, die er noch vor Jahren ausstrahlen konnte. Und manche haben sich da eine Chance für Marc-André Ter Stegen gewünscht, doch Nagelsmann blieb da hart und ließ da keine Kritik aufkommen. Wie bewertest du da die Situation und hätte es vielleicht ein bisschen mehr Mut erfordert, auch André Ter Stegen da eine Gelegenheit zu geben, sich noch mehr zu beweisen?
Ich muss gleich vorweg sagen, ich bin kein Torwart-Experte. Also ich sehe halt auch nicht mehr bei Torhütern als der durchschnittliche Fußballfan. Ich sehe, dass Neuer jetzt gepatzt hat im Spiel gegen Hoffenheim, auch im Champions League-Halbfinale gegen Real Madrid. Das Ding war ja auch nicht unhaltbar jetzt in diesen beiden Testspielen. Also das sind schon sehr viele Patzer für einen Torhüter, der eigentlich dafür bekannt war, selten zu patzen. Und das ist natürlich eine gewisse Gefahr. Andererseits konntest du das ja auch nicht vor 3-4 Monaten wissen, als du dich darauf berufen hast, dass Neuer da die Nummer 1 ist. Man hätte, wenn, dann dieses Thema schon vor 1-2 Jahren abmoderieren müssen. Und das hat man eben nicht getan. Und das ist, glaube ich, auch nicht so richtig Nagelsmanns Schuld, sondern man hätte auch den klaren Cut schon nach Katar machen können und da sagen können, so, wir machen mal was Neues. Hat man aber nicht gemacht. Insofern hat da Nagelsmann macht noch das Beste draus, finde ich, indem er seinen Torwart sehr, sehr deutlich und offensiv stärkt. Deswegen hoffe ich einfach, dass das nur ein paar Ausrutscher bei den Testspielen waren, nach dem Motto, vergeigt man die letzte Probe, die Generalprobe, dann wird die Premiere super.
Lange hatte sich das die DFB-Elf aufstempeln können. Nach den letzten Turnieren ist es natürlich die Frage, aber ist die deutsche Nationalmannschaft für dich eine Turniermannschaft, die wirklich bei solchen Endrunden an das Maximum der Leistungsgrenze kommen kann und wo natürlich diese entscheidenden K.O.-Spiele auch in der Gruppenphase vielleicht nochmal diesen Push geben, wo andere Nationen nicht ganz hinkommen?
Das ist so in der deutschen DNA eigentlich drinne. Und da muss man halt die Frage, ob die deutsche DNA sich mittlerweile verändert hat, weil wenn man die letzten Turniere anguckt, muss man ehrlich sein, nein. Also in den wichtigen Spielen bei den letzten Turnieren haben wir eigentlich immer dann nicht das gebracht, was wir hatten. Ich würde es in Katar noch am ehesten auf Pech schieben. Also das war wirklich ein ungünstiger Turnierverlauf, auch mit Japans Sieg dann am Ende gegen Spanien. Aber ansonsten war das dann zuletzt wenig gut. Das muss die Mannschaft erst beweisen, dass sie wirklich auch in so Turnieren mit Extremsituationen umgehen kann. Und da bin ich momentan noch skeptisch, aber das kann sie auch beweisen im Verlauf des Turniers.
Auf fehlende Erfahrung können sie es zumindest nicht schieben. Mit 28,6 Jahren ist es die älteste Mannschaft, der älteste Kader der ganzen Endrunde. Jetzt auch durch Chans Nachnominierung für Pavlovic. Das war 2021 bei der letzten EM noch ganz anders, mit gerade mal 24,5 Jahren, wo du noch in der unteren Hälfte angesiedelt warst. Was sagt das für dich aus? Es ist genau dieser Fakt, es ist eine EM in Deutschland. Viele Spieler werden ihre letzte EM spielen. Es ist nochmal komplette Erfahrung, komplette Eingespieltheit da. Und das ist auch ganz klar der Plan von Nagelsmann gewesen.
Ja, also da geht es um Erfahrung, da geht es um die Heim-EM, da müssen wir ganz ehrlich sein, wenn diese EM in der Türkei stattfinden würde, hätte Toni Kroos nicht gesagt, ich mache jetzt nochmal ein Turnier mit der Nationalmannschaft mit, man hätte Neuer dann vor 2 Jahren in den verdienten Ruhestand geschickt, man hätte auch bei ein paar anderen Personalien gesagt, okay, dann nehme ich jetzt lieber den Angelo Stiller eben mit, damit der halt diese Turniererfahrung schnuppert und dann vielleicht 2026 dann die Klasse mitbringt, um uns einen Titelfavoriten zu machen. Und da haben wir uns ganz klar dafür entschieden, für den Weg, wir machen jetzt dieses Turnier so, dass wir maximalen Erfolg in diesem Turnier haben. Was danach ist, ist egal. Danach bauen wir wieder was Neues auf. Ist natürlich auch verständlich bei einer Heim-EM. Aber ist natürlich dann auch, wie du es gesagt hast, ein Stück weit gefährlich. Weil wenn es schief geht, dann hast du nachher wirklich nichts vorzuweisen, weil dann musst du die Mannschaft wieder umbauen und du hast auch kein gutes Turnier gespielt.
Testspiel Europameister ist Deutschland schon mal nicht geworden. Die letzten beiden Auftritte vor der EM liefen ja eher so mäßig, würde ich sagen. Wir hatten ein 0-0 gegen die Ukraine. Da gab es viele Torchancen. Irgendwie wenig Konsequenz dann aber vorm Tor. Ich hatte das Gefühl, es will viel der Ball reingepasst werden. Dann hat dir irgendwie dieser ganz klare Killerinstinkt gefehlt, dieser Torjäger. Was hast du mit dem Spiel angefangen und wo hat man da gerade die Schwächen gesehen gegen Teams, wo wir dazu kommen, mit wenig Ballbesitz?
Ich fand das Spiel tatsächlich nicht so schlecht. Also du hast ja schon angekündigt, was so die schlechten Punkte waren. Sobald es dann in Richtung Tor ging, wurde es dann kritisch. Man hat aber grundsätzlich eine gute Dominanz aufgebaut. Man hat den Gegner sehr weit hinten eingedrängt, was auch dafür gesorgt hat, dass der Gegner relativ wenige Konter hatte. Und der Gegner hatte, glaube ich, nur 1-2 Chancen und am Ende hat er noch einmal die Chance, weil Neuer da den Kopfball da so setzt. Aber ansonsten war da relativ wenig. Das war schon mal positiv. Es war mir ein bisschen wenig Tiefe auch im Spiel. Das ist immer so ein Kritikpunkt bei der DFB-Elf. Sehr viel Mittelfeldspieler, aber da müssen halt diese Mittelfeldspieler, Wirtz und Musiala gerade, auch nicht immer nur dem Ball entgegengehen, sondern auch mal Tiefe schaffen und auch mal wirklich auf engem Raum die Tiefe schaffen. Und Maxi Bayer hat das ja sofort reingebracht. Auch gegen einen sehr tiefstehenden Gegner immer wieder den explosiven Lauf zu wählen und dann im zweiten Kontakt spätestens abzuschließen. Ich glaube, das wäre dann ein wichtiger Faktor. Aber aus diesem Ukraine-Spiel habe ich dann eher Positives mitgenommen. Mit einer besseren Chancenwertung hätte man das Ding gewonnen. Und so ähnlich wird auch das Spiel gegen Schottland laufen, muss man ganz ehrlich sagen. Die haben auch ein 5-4-1, das dann bei Zeiten irgendwann sich sehr weit zurückziehen wird.
Welche Erkenntnisse und Veränderungen gab es dann innerhalb der Mannschaft für den Test gegen Griechenland, der zumindest auch einige Zeit fast noch weniger Mut gemacht hat, auch nicht komplett verkehrt war, aber die erste Halbzeit, da wurde irgendwie komplett verschlafen.
Wir hatten dann mal ein paar Personalumstellungen, dadurch, dass Rüdiger und Kroos zurückgekommen sind, hat es dann in dieser Formation gespielt. Ich fand es in der ersten Halbzeit sehr unsouverän. Eben das, was wir gerade gesagt haben, den Gegner nach hinten drängen über ein gutes Passspiel, das gab es selten, weil man im Mittelfeld zu häufig den Ball verloren hat. Da haben vor allem auch Kroos und Andrich kein gutes Spiel gemacht, fand ich. Und dann standest du mit dieser Formation sehr offen. Also Deutschland spielt ja so, dass Kroos sich immer wieder auf Höhe der Verteidiger fallen lässt, mit den beiden Innenverteidigern das Spiel aufbaut, davor dann Andrich auf der 6 und die Außenverteidiger sollen sehr hoch schieben. Das kann dann, wenn du dann wirklich den Ball verlierst in dieser ersten Aufbaureihe, sehr riskant sein, weil du dann wirklich nur 4 Mann hinten hast, diese Dreierkette und dann davor Andrich und Kroos ist dann auch nicht der Schnellste da hinten drin. Da darfst du keine Bälle verlieren, da darfst du nicht so viele Bälle verlieren. Und ich finde, das hat nach der Pause besser funktioniert. Dann hatte man auch mit Raum und Sané mehr Breite im Spiel, konnte das Spiel breiter machen. Das war sehr wichtig. Aber das war natürlich nicht gut, dass wir uns von dem Pressing der Griechen so leicht haben unter Druck setzen lassen und wir auch so viele Ballverluste geschluckt haben. Also gerade diese Ballverluste dürfen gegen Ungarn zum Beispiel gar nicht passieren. Die werden das auch versuchen und die können dann noch besser kontern, als die Griechen es getan haben.
Es wird wohl eine Generationsfrage bleiben für diese Nationalmannschaft, wie du einen Musiala und einen Wirtz in einer Mannschaft perfekt funktionieren lässt. Wir haben es auch gegen Griechenland gesehen, Wirtz nach der Halbzeit raus, vielleicht auch immer noch etwas angeschlagen, okay, aber wie kann das gegen tiefstehende Gegner funktionieren, mit solchen Freigeistern, die aber sich gar nicht so sehr entfalten können, wie es der Gegner überhaupt zulässt. Was kannst du da als taktisches Mittel wählen?
Ich finde, dass Nagelsmann das schon ganz gut macht, die beiden halt so aufzustellen, wie er es tut. Im linken Halbraum Wirtz, im rechten Halbraum Musiala, dass sie beide auch dann immer wieder die Freiheiten bekommen, zurückzufallen, aber auch immer die Aufgabe haben, wenn der eine zurückfällt, dass der andere dann nach vorne geht und dann eben die Anspielstation in der Tiefe schafft. Das könnte noch besser funktionieren, aber ich finde, das ist schon eine sehr, sehr gute Maßnahme, weil der Gegner dann auch keine klare Seite hat, die er fokussieren kann. Es ist ein bisschen problematisch, dass natürlich beide sich am liebsten im linken Halbraum bewegen, da sich am wohlsten fühlen. Aktuell muss da Musiala die Kröte schlucken, rechts zu spielen, halb rechts zu spielen. Aber ich finde, das macht er auch ganz okay. Also ich denke, das ist noch nicht unsere große Schwäche, die beiden gemeinsam reinzubekommen. Eher so, dass Wirtz aktuell nicht in der Form ist und dass Musiala auch noch nicht in der ganzen Topform ist. Das ist dann eher ein Problem. Aber ich kann mir schon vorstellen mit dieser Formation, dieser Aufstellung, dass die auch die beiden harmonieren können.
Was wir jetzt noch nicht viel gesehen haben, ist die Arbeit gegen den Ball, wenn der Gegner wirklich in Spielaufbau kommt, das aufbaut und Ballbesitz hat. Worauf kommt es da für die deutsche Mannschaft an und gefällt dir das gut? Welche taktischen Kniffe hat Nagelsmann dann da einzusetzen?
Ich habe dann gegen Griechenland manchmal gesehen, dieses 4-2-3-1-Pressing, also die Mannschaft zieht sich dann im 4-2-3-1 zurück und wenn sie dann, wenn Gündogan dann das Zeichen gibt und sie dann nach vorne rücken, dass sie dann sehr stark Mann gegen Mann spielen. Bin ich persönlich kein Fan von, ist auch so eine persönliche Marotte. Ich mag Raumdeckung, ich mag es, so diese Klopp-Art-Pressing zu spielen, dass man dann zwar auch eine Mannorientierung hat, aber noch stärker aus einer Raumorientierung heraus auch Überzahlen schafft. Ich mag es, wenn man irgendwie als verteidigende Mannschaft eine Überzahl herstellt gegen den ballführenden Spieler. Aber es ist nicht das deutsche Ding, das ist nicht das, was Nagelsmann sehen möchte. Da bin ich dann sehr gespannt, wie das funktioniert. Zum Beispiel gegen Ungarn, die immer sehr, sehr weit auf eine Seite rücken mit sehr, sehr vielen Spielern, wenn man dann Mann gegen Mann spielen möchte. Da habe ich Respekt vor und da bin ich sehr gespannt, ob das im Verlauf des Turniers funktioniert.
Letzte Frage erstmal zum Kader an sich. Ist das für dich das vielleicht höchste taktische und disziplinarische Niveau, auf dem die Nationalmannschaft je war und gerade mit einem Nagelsmann als Trainer? Vielleicht dieser Personalie an der Seitenlinie, der da so viel Wert drauf legt wie kaum jemand vor ihm?
Das ist eine gute Frage, weil Deutschland hatte immer schon viele Kader und denn die Vergleiche zwischen historisch ist dann, finde ich, immer schwierig.
Gut, irgendwie muss es ja auch damals funktioniert haben. Also es ist ja, auch da hinzuzufügen.
Ich denke schon, dass Deutschland keinen so schlechten Kader hat, wie man jetzt die letzten Turniere und Ergebnisse andeuten lässt. Und ich denke auch, das, was man hört über die Stimmung, soll ja auch positiv sein, weil man da sagen muss, man hört von den Turnieren immer, dass die Stimmung positiv ist. Und dann im Nachhinein geht es dann trotzdem schief. Und wenn es gut läuft, dann sind wir auch ehrlich, dann ist die Stimmung immer gut. Dann können selbst die Ersatzspieler nicht meckern. Und wenn es schlecht läuft, ist die Stimmung immer mies. Also das muss man dann mal abwarten.
Schauen wir mal auf die Gruppe. Wir haben Schottland, Ungarn und die Schweiz. Morgen Abend geht es los gegen Schottland, den ich so für mich ein bisschen abgestempelt habe als der angeschlagene Boxer, der auf einige Spieler verzichten muss. Ein sehr unangenehmer Gegner sein kann, vielleicht aber auch, sag ich mal, vom Namen her, vom Team, ein dankbarer Gegner, um sich Selbstvertrauen sammeln zu können. Wie siehst du die erste Aufgabe?
Ja, vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, es ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Da haben sie unter anderem Spanien in der Qualifikation besiegt. Aber aktuell fehlen halt einige Spieler, zum Beispiel Dijks, der Stürmer. Auf Rechtsverteidiger haben sie keine ordentliche Option. Dafür mit Tierney und Robertson zwei Linksverteidiger von wirklich internationalem Format. Also diese Mannschaft ist nicht ganz in der Verfassung, in der sie schon mal war. Und dementsprechend sehe ich die deutsche Mannschaft da auch als Favoriten. Man braucht einen Plan, wie man das 5-4-1 bespielt. Man muss auf die Konter achten, also gerade über McTominay, der da sehr wuchtig nach vorne stoßt im Konter. Da haben sie sehr viele Tore erzielt auch. Angriff über links, an die Grundlinie durchstoßen, flachen Pass auf den Elfmeterpunkt. Das ist so der klassische Weg der Schotten. Also gute Konterabsicherung, gute Dominanz im Ballbesitzspiel, aber ich wie gesagt, da fehlen halt aktuell wichtige Spieler, als dass man sagen könnte, die Mannschaft ist ja ein Favorit in irgendeiner Form auf einen Weiterkommen.
Im März hatte die Niederlande gegen Schottland getestet mit Ronald Koeman an der Seitenlinie, wo ich immer sage oder wo gesagt wird, das ist ein sehr pragmatischer Trainer, dem ist egal, wie die Tore fallen. Hauptsache sie fallen. Ich glaube, Schottland ist da so ein Gegner, wo man das genau anwenden kann. Also muss Deutschland hier im Notfall auf alle möglichen Mittel zurückgreifen, ob Distanzschüsse, ob Standards, ob durchgespielt, um ja einfach zumindest mal den ersten Treffer zu erzielen und dann zu den Toren und Gelegenheiten weiterkommen?
Ja. Also ich denke schon, dass er den ersten Treffer zu erzielen ist sehr wichtig, da hast du ja gerade schon gesagt, weil sonst wird sich Schottland komplett einigeln und einen 5-4-1 zu bespielen ist immer schwer, ist selbst gegen ein Kreisklasse-Team ein gutes 5-4-1 zu bespielen schwer und die sind halt noch besser als ein Kreisklasse-Team. Ja, das ist natürlich so ein bisschen eine Binse, egal wie das Tor fällt, irgendwie muss es fallen, weil so, wenn das natürlich so leicht ginge, dann würde das jeder machen. Es gibt schon Mittel und Wege, wenn du halt gerade sagst, Flügel ist so ein Ding bei Schottland, da sind sie zwar breit aufgestellt, aber da kannst du auch dann ein bisschen was machen. Standards sind eine gute Möglichkeit, ich glaube schon, und du kannst halt dann auch spielerisch ein bisschen was machen, glaube ich. Da sind wir auch im Auch ein Übergewicht. Also da gibt es schon verschiedene Wege, um Tore zu schießen.
Die ungarische Nationalmannschaft kann auf eine sehr gute Historie zurückschauen, was die EM angeht. Wie weit geht es denn für die Ungarn in diesem Jahr? Was bringen sie mit? Du hast es auch schon vor dem Turnier schon mal geschrieben. Es ist ein sehr guter, raffinierter Trainer, der seine Mannschaft auf einem sehr hohen Niveau einstellt. Ist das die kniffligste Aufgabe für die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppe?
Auf dem Papier auf jeden Fall, würde ich behaupten. Ungarn hat die vergangenen Jahre sehr, sehr gut gespielt, haben auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt gegen Top-Nationen. In sehr hoher Sieg zum Beispiel gegen England. Ich glaube, es war 5-0 in der Nations League. Auch Deutschland haben sie in der Nations League hinter sich gelassen. Das war es geil als kein Zufall. Also der Trainer Marco Rossi hat zuerst mal in den ersten Jahren seiner Amtszeit die Defensive stabilisiert. Sie haben ein enorm kompaktes 5-2-3, das auch zu 5-3-2 werden kann. Aber sie können mittlerweile auch Fußball spielen. Also teilweise machen sie totale Überladung einer Seite, alle Spieler auf eine Seite und kombinieren sich dann so richtig durch. Gerade Szoboszlai, der Star von Liverpool, hat da sehr viele Freiheiten und nutzt diese Freiheiten auch sehr, sehr intelligent. Bisschen Fragezeichen hinter der defensiven Stabilität, die ist nicht mehr ganz so hoch, wie sie jetzt vor 2-3 Jahren noch war, aber grundsätzlich ist das schon eine sehr, sehr komplette Mannschaft, die jetzt auch den Angriff wagen wird und die für mich auch so ein kleiner Geheimfavorit in dieser Gruppe ist.
Vielleicht auch, weil viele Bundesliga-Stars in der ungarischen Mannschaft vertreten sind. Also du zumindest auch das schweizerische Team und natürlich die deutsche Nationalmannschaft sehr gut kennst. Ist das ein Vorteil für die Ungarn, dass sie auf ein paar Teamkollegen treffen können, wo sie auch wissen, was sie erwarten können?
Ja, ich denke sicherlich. Also gerade halt die erfahrenen Akteure wie ein Willi Orban zum Beispiel, der weiß, glaube ich, der ist ja sehr abgezockt auch und der weiß dann sehr genau, wie er dann vorgehen muss gegen bestimmte Bundesligaspieler. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil, ja.
Als letztes wartet dann die Schweiz am Sonntag in einer Woche. Das könnte auch nochmal ein sehr entscheidendes Duell werden, um die Position natürlich auch. Die Schweiz, die sich doch auch immer wieder besser schlägt, als man vermuten könnte, mit einigen sehr talentierten Spielern im Kader, aber auch nicht die beste Vorbereitung gespielt. Es ist so eine Tücke, die da mitkommt, wo du vielleicht aber trotzdem sagen könntest, bei der Schweiz weißt du vielleicht auch am ehesten, was du bekommst.
Für mich ist es genau andersrum. Die Schweiz ist für mich so die größte Wundertüte. Sie haben eine wirklich grausame Qualifikation gespielt gegen Rumänien, Belarus, Kosovo. Selbst gegen Andorra haben sie, glaube ich, nur 2-1 oder so gewonnen. Also das war halt wirklich eine grausame Qualifikation. Haben aber jetzt auf Fünferkette umgestellt in den vergangenen Wochen. Das hat sie ein bisschen stabilisiert. Sie haben halt keinen Stürmer. Also Amduri, der ist halt ein guter dribbelnder Stürmer auch, aber sie bräuchten eigentlich einen Embolo als Präsenz im Strafraum. Der ist noch nicht wieder bei 100% nach der Saison. Also da sind viele Fragezeichen bei dieser Schweizer Mannschaft für mich.
Wie schätzt du also ein, dass die Deutschen abschneiden in der Gruppe? Ist es dann vielleicht doch der ungefährdete erste Platz, den du anstreben solltest?
Ja, ich habe einerseits natürlich die Befürchtung, dass das komplett in die Hose geht, wie schon bei der WM 2018. Ich hoffe auf einen Sieg gegen Schottland. Ich kann mir auch so ein klassisches Abschneiden vorstellen, wie wir das häufig hatten unter Jogi Löw. Das erste Spiel souverän gewinnen, dann die überraschende Niederlage im zweiten Spiel und dann das Durchzittern im dritten Spiel gegen die Schweiz. Das wäre so mein Tipp auf das Abschneiden, so 6-7 Punkte und dann gegen Ungarn noch das größte Stolperpotenzial.
schauen wir mal kurz, wie es weitergehen könnte. Bist du Erster in der Gruppe A, dann spielst du sicher gegen den Zweiten aus Gruppe C. Da warten entweder Slowenien, Dänemark, Serbien oder England. Das klingt an sich ganz gut machbar. Sehr gefährlich wird es aber schon, wenn du nur Platz 2 holst in Gruppe A, weil dann wartet der Zweitplatzierte aus Gruppe B mit Spanien, Kroatien, Italien und Albanien. Das wäre dann schon ein deutlich kniffligeres Programm. Als Dritter qualifizierst du dich auch, wenn du zu den besten 4 gehörst und wartest dann gegen einen der ersten Gruppenersten auf. Wer spielt da für eine Tücke mit rein, wenn du gerade auf die Gruppe B schaust, wo du echt einen Hammer los abbekommen könntest?
Ja, es wäre schon ganz gut, diese Gruppe zu gewinnen und dann halt auch den Zweiten der Gruppe C zu ziehen. Das könnte dann, je nachdem, wie gut Dänemark ins Turnier startet, da habe ich auch noch einige Fragezeichen in meinem Kopf, das könnte dann ein relativ machbares Los werden. Und gegen den Zweiten der Gruppe B, das hast du ja auch schon genannt, willst du nicht unbedingt treffen. Die Kroaten fahren jetzt wirklich mit einer guten Form zur EM, haben auch das Testspiel gegen Portugal 2-1 gewonnen, wenn auch mit etwas Glück in der zweiten Halbzeit. Spanien ja sowieso eine sehr schwer bespielende Nation aus deutscher Sicht. Da haben wir auch in den vergangenen Jahren nicht immer gute Erfahrungen gemacht. Und Italien ist ja sowieso ein deutscher Angstgegner. Also da sollte man wirklich aufpassen und ein Gruppensieg wäre da schon wünschenswert.
Wenn wir den Blick etwas über den Tellerrand hinaus wagen, was kannst du denn sagen, was wird das für ein Turnier spielerisch? Sind es sehr viele defensive Mannschaften, die dann auftreten, viel Mauern und gerade viel Umschaltspiel, was wir erwarten können? Und wie sehr ist denn dieses taktische Niveau dann ausgeprägt?
Ja, das taktische Niveau bei einem Länderturnier ist natürlich selten so ausgeprägt wie beim Clubfußball, wo die Teams ja wirklich 50 Wochen im Jahr Zeit haben, miteinander zu trainieren und miteinander zu spielen und besser zu werden, auch von Spiel zu Spiel. Das hast du im Nationalmannschaftsfußball selten. Und gerade dieses 24er-Format bestraft ja auch insofern zu offensiven Fußball, als dass du ja eher noch mit 3 Unentschieden weiterkommst über die Gruppendrittel-Regelung. Du darfst eigentlich nicht verlieren. Und du hast auch viele Teams da drin, die genauso spielen werden. Also so Mannschaften wie Rumänien, Slowakei, auch die Ukraine, Serbien sicherlich, Slowenien und so weiter und so fort. Das sind alles sehr defensiv eingestellte Teams, die über eine sehr, sehr kompakte Defensive kommen, die dann häufig mit einer Fünferkette spielen, entweder in der Abwehr oder im Mittelfeld. Und dementsprechend werden auch manche Spiele dann so klassische Favorit, muss dann Steine klopfen gegen einen Gegner, der da sehr tief steht. Aber gerade am letzten Spieltag kann durch die Konstellation dann immer noch was durcheinander gewürfelt werden. Da kann es noch interessant werden. Aber ich habe jetzt erstmal meine Erwartungen an das fußballerische Niveau zumindest für die erste Woche, für die ersten 2 Wochen so ein bisschen runtergeschraubt. Ich bin auch ehrlich gesagt kein Riesenfan von diesen 24er-Formaten, weil, wie gesagt, wir spielen jetzt 2 Wochen Fußball, um 8 von 24 Teilnehmern rauszuschicken. Also da muss man sich schon sehr blöd anstellen, um rauszufliegen.
Vielleicht aber eben gerade eine Chance für kleinere Nationen, weil diese Saison ja so sehr verdeutlicht hat wie kaum zuvor, dass auch mal spielstarke Teams oder weniger spielstarke Teams mit wenig Ballbesitz teilweise sogar besser klarkommen. Also nehmen wir uns an Dortmund in der Champions League oder auch die Bayern diesmal schaffen. Für die Top-Nation in der Gruppe, wenn du gegen einen Rumänien und Slowakei triffst, dann ist es natürlich schwierig. Wo ziehst du da die Hürden vielleicht auch für Teams, wenn du einfach mal den Ball ein bisschen mehr abgeben willst?
Ja, natürlich ist das nicht einfach, gerade als Nationalmannschaft, bei der die Spieler nicht so häufig miteinander trainieren, dann einen Gegner zu bespielen, der sehr, sehr kompakt und sehr, sehr gut verteidigt. Das muss man ja auch sagen, ist ja auch eine Kunst, gut verteidigen zu können. Und das können immer mehr Nationen mittlerweile, diese doch sehr kompakte, gute Verteidigung. Und es gibt ja auch sehr viele verschiedene Arten des Verteidigens. Slowenien im 4-4-2 mit einem etwas aktiveren Pressing, Georgien im 5-3-2, eine Ukraine im 5-4-1 wahrscheinlich. Also da gibt es ja auch wieder ganz viele verschiedene Formen und jede Form des Verteidigens braucht eine andere Form des Angreifens. Was aber auch wahr ist, ist, dass die Auslosung eben sehr ungleich ist. Also du hast eine Mannschaft wie Belgien, die genau weiß, was auf sie zukommt, weil sie in allen Spielen als absoluter Favorit reingehen wird. Du hast aber für zum Beispiel Frankreich und Spanien da schon komplexere Auslosungen, weil sie zwar auch auf Frankreich, im Falle von Frankreich, auf Polen und Österreich treffen, aber auch ein Spiel gegen die Niederlande bestehen müssen. Also da hast du dann wieder viel mehr Flexibilität, die dir als Trainer abverlangt wird. Also auch da wieder ganz unterschiedliche Spiele, die wir erleben werden.
Welche Gruppen haben denn für dich einen ganz besonderen Reiz, wo es auch bis zum Ende spannend wird? Ist es gerade dann Gruppe B mit Spanien, Italien oder auch D, wo Österreich schon einiges anzumelden hat?
Ich glaube, das sind die beiden Gruppen, die du genannt hast, wo die Spannung wirklich mit drin ist. Also gerade Gruppe B, da hast du eben Italien, bei denen man auch nicht so genau weiß, in welcher Form reisen sie jetzt an. Du hast eine spanische Mannschaft, die sich so ein Stück wieder zu sich selbst gefunden hat in den vergangenen Jahren. Du hast auch da eine kroatische Mannschaft, die eben für viele Spieler ist es jetzt das letzte große Turnier. Und Modric will nochmal zeigen, was er drauf hat. Und die kommen auch mit einer guten Form. Und du hast auch einen Albanien. In jeder anderen Gruppe würde ich sagen, Albanien ist für mich ein ganz klarer Außenseiter-Tipp. Die können richtig gut verteidigen und haben auch sehr, sehr schöne Konter. Also die haben richtig schöne Konterideen. In der Gruppe wird es schwierig, aber vielleicht können die auch irgendwie einen dieser drei großen Gegner ärgern und dann irgendwie den Spielverderber beim Weg zu Platz 2 und Platz 3 spielen und dann sich einen Unentschieden rausholen. Also das ist für mich die spannendste Gruppe. Und dann hast du natürlich gesagt, Österreich hat auch eine gute Chance, Frankreich und Niederlande zu ärgern. Da wird es dann auch eine sehr, sehr coole Gruppe.
Die Frage muss natürlich kommen, welchen Kreis hast du ausgemacht an Teams, die wirklich die Ansprüche haben, die EM gewinnen zu können? Und wer ist denn nun letztlich dein Tipp für die Trophäe?
Ja, meine Top-Favoriten unterscheiden sich nicht groß von den Top-Favoriten der Buchmacher. Also da sind ja England und Frankreich ganz hoch im Kurs. Auch für mich zwei der stärksten Mannschaften im Turnier, individuell am stärksten, defensiv stabil. Ich glaube, das sind die Dinge, aus denen Turniersieger gemacht sind. Ich glaube, England ist noch ein bisschen weiter vorne, weil ich noch so ein paar Fragezeichen bei der französischen Innenverteidigung habe. Für mich Spanien auch dieses Jahr ganz vorne mit dabei, weil die eine schöne Mischung aus Alt und Jung haben und auch ein bisschen, ich glaube, die haben mehr Ideen als in der Vergangenheit, ihre 60% Ballbesitz auch in Tore umzumünzen. Also gerade auf den Außen sind sie sehr, sehr gut aufgestellt. Und dann hast du noch die übrigen Kandidaten, natürlich Belgien, mit einer starken Truppe, auch Fragezeichen hinter der Abwehr, aber sie können sich halt auch mit einer leichten Gruppe einspielen. Portugal gilt so ein bisschen das Ähnliche wie bei Belgien, nur mit einer etwas schwereren Gruppe. Und Deutschland ist natürlich auch bei einem Heimturnier immer im Kreis der Favoriten, aber für mich kein Top-Favorit.
Auf welche Teams, vielleicht auch Geheimtipps, freust du dich dann, die besonders zu verfolgen? Und gibt es auch Spieler, auf die du Auge werfen wirst?
Ich habe so ein bisschen Lust auf Georgien, weil denen traut ja gar keiner irgendwas zu. Und wenn die auch mit 0 Punkten rausgehen, ist es, glaube ich, auch zufrieden. Aber die haben auch einen guten Kader zusammen. Also auch da auch eine Mannschaft, die gut verteidigen kann und die dann auch die entscheidenden Konter setzen kann. Mirko Tarze, bin ich gespannt, ob der spielt. Der hat jetzt zuletzt sehr viele Tore geschossen in der französischen Liga bei Georgien. Slowenien ist auch so ein Kandidat mit guten Kontern, mit guten 4-4-2. Vielleicht da auch die richtige Aufstellung, richtige Einstellung für einen Šeško, dass der da richtig durchstartet in diesem Team, kann ich mir vorstellen. Auch in einer Gruppe, die jetzt auch nicht komplett unmachbar ist, dass sie da zumindest 3 Punkte holen. Belgien habe ich sehr viel Lust drauf. Die haben auch sehr gute Außenstürmer. Portugal habe ich ja auch schon genannt. Auch diese Mannschaft ist sehr, sehr gut eingestellt mit dem Cristiano Ronaldo, der jetzt anscheinend nochmal in einer sehr guten Form zum Turnier reist. Also da hast du schon viele Teams, auf die ich mich durchaus freue.
Wir haben jetzt ganz, ganz, ganz viel geredet. Du weißt es schon, nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Wir haben fast die letzten 2 Jahre damit verbracht. Jetzt müssen wir es die Jungs auf dem Platz entscheiden lassen. Bis dahin ist, glaube ich, auch alles gesagt. Die abschließende Frage, wirst du jede Minute der EM verfolgen? Es ist ja schon alles gut terminiert, dass man da sich schön den ganzen Tag dran klemmen kann.
Ja, ich werde nicht ganz jede Minute verfolgen, weil ich auch Tickets habe und auch im Stadion sein werde, wie gesagt. Dann ist ja immer nicht so schwierig. Ist ja kein Turnier in Katar, wo ja, zum Beispiel der Kollege Günther Klein hat ja, glaube ich, irgendwie in den ersten 2 Wochen da jedes Spiel einfach gesehen, weil die Stadien so nebeneinander waren. Das geht jetzt nicht. Also da werde ich ein paar Spiele verpassen, aber natürlich, ich nehme so viele Spiele mit, wie es geht.
Letztes Wort von dir. Worauf freust du dich am meisten bei dieser EM?
Ich hoffe, dass die Stimmung gut wird. Also ich hoffe, man kann diesen Vergleich mit 2006 nicht mehr hören. Das verstehe ich auch. Aber 2006 war vor allen Dingen so schön, dass du in den Städten überall Fans aus der ganzen Welt hattest, dass du dann friedlich an deren Seite gefeiert hast. Und das hoffe ich auch wieder, dass wir da halt wirklich ein Fest haben mit vielen Fans aus der ganz Europa, die Deutschland zur Partyzone machen.
Unser nächster und dann auch erster offizieller Programmpunkt für die EM ist das Auftaktspiel zwischen Deutschland und Schottland. Wir melden uns kurz danach mit allem, was es zu dieser Partie zu wissen gibt. Und damit erstmal ein großes Dankeschön dir, Tobias. Ein schöner Ausblick auf die EM. Und ich glaube, damit ist es gesagt, wir müssen jetzt einfach die Spieler auf dem Platz mal zeigen lassen, was sie drauf haben.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Wir sehen uns dann wieder. Lass gerne Anregungen und Feedback da.
How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today's actually Friday. So yes, happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with GEICO feels just like that. Get more with GEICO.
Americans love using their credit cards, the most secure and hassle-free way to pay. But D.C. politicians want to change that with the Durbin-Marshall credit card bill. This bill lets corporate megastores pick how your credit card is processed, allowing them to use untested payment networks that jeopardize your data security and rewards. Corporate megastores will make more money, and you pay the price. Tell Congress to guard your card, because Americans lose when politicians choose. Learn more at guardyourcard.com.